Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde. Herzlich willkommen Ihnen und extra herzlich willkommen Herrn und Frau Lilian und Gerald Müller. Gerald Müller, sein Name steht schon hier, und er ist Projektmanager bei Christliche Fachkräfte International.
Ja, vielen Dank, Schwester Friederike, und vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung hier in Aidlingen. Wir sind in der Tat Wiederholungstäter. Wir waren verschiedentlich schon bei den Aidlinger Pfingstjugendtagen auch hier mit dabei und bei anderen Veranstaltungen. Als Werk bekannt, wahrscheinlich bei Ihnen Hilfe für Brüder, von dem Pfarrer Winrich Schäffbuch in den 80ern gegründet, etwas später dann Christliche Fachkräfte International, Coworkers International für die jungen Leute, die nach dem Abitur mit dem Handwerk oder als Abiturienten in einjährige Einsätze, freiwillige Einsätze gehen, und als jüngster Werkszweig jetzt noch Chancement, dass wir auch Studenten, die Interesse haben, ein Praktikum im Rahmen ihres Studiums zu machen, mit unserer Missionsgesellschaft an solche interessanten Projektstandorte bringen können. Es geht tatsächlich nicht um Projekte, es ist ein Werk, das entweder finanzielle Unterstützung bietet für die Geschwister in der ganzen Welt, in vielen Ländern auch der Verfolgung, und bei Christliche Fachkräfte die Einheimische Gemeinde stärken in ihrem Missionsauftrag, um dann wiederum die Menschen in ihren eigenen Ländern mit dem Evangelium erreichen zu können. Darf ich mit dazu beitragen und freue mich heute Nachmittag mit Ihnen gemeinsam Gottes Wort zu lesen und zu studieren. Und das ist uns auch immer ein besonderes Anliegen, dass Gottes Wort im Mittelpunkt steht.
Vor der Bibelarbeit wollen wir noch ein Lied singen. Brich mir das Lebensbrot. Du guter Herr, das ist Nummer 431.
Bevor wir beginnen, möchte ich noch mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, eigentlich ist alles im Lied gesagt. Wir sind tatsächlich blind, sehr hilflos, aber du bist uns entgegengekommen durch deine Liebe. Eine rettende Liebe, die uns frei gemacht hat im Sohn, eine Liebe, die uns die Augen geöffnet hat, wie einem Bartimäus, um zu sehen, wer du bist, um uns selber zu erkennen in unserer Sündhaftigkeit, aber auch um dich zu erkennen in deiner rettenden Liebe, die uns im Sohn alles gegeben hat, was wir zu unserem Heil und zum Leben brauchen. Und nicht nur, dass wir gerade so hineingerettet werden in den Himmel, abgewaschen von unseren Sünden, sondern du gibst uns Lebensbrot. Du weißt, dass wir einen weiten Weg zu gehen haben in dieser Welt. Du hast uns bewusst nicht rausgenommen aus der Welt, sondern du hast uns hier gelassen, um deine Liebe zu bezeugen. Aber es ist auch oft anstrengend. Und wenn wir einen weiten Weg gehen, dann nehmen wir vorher genug mit für ein Picknick oder für eine Stärkung unterwegs. Und so reichst du uns immer wieder Lebensbrot und frisches Wasser, um uns zu stärken auf dem Weg. Und das brauchen wir auch, damit wir nicht müde werden und matt, sondern dass wir uns immer wieder neu stärken von dir, aus deiner Gegenwart heraus leben und auch für andere zum Segen sein können. Jetzt ist heute großer Sturm. Als damals die Geschwister in Jerusalem zusammen waren, da war der Heilige Geist so mächtig unter ihnen wie ein Wind, dass das ganze Haus erschüttert wurde. Wir dürfen dich bitten für die Menschen, die sich jetzt von diesem Sturm akut bedroht sehen, dass du auch ihnen Frieden schenkst, dass sie vielleicht das Beten neu lernen. Und wir dürfen beten und vertrauen, dass auch der Wind deines Heiligen Geistes hier bei uns ist und uns heute Nachmittag erfrischen möchte mit dem Blick in dein Wort. Dazu bitten wir um deinen Segen. Amen. Ja, liebe Geschwister, es gibt Menschen in Gottes Wort, die einem so richtig als leuchtende Vorbilder vor Augen stehen. Menschen, wo man hinschaut und sagt, von dem möchte ich mir eine Scheibe abschneiden. Ich denke da im Alten Testament an den Josef. Das ist so ein Mann, der in ganz große Tiefen gekommen ist in seinem Leben, bis hin zum Gefängnis, zu Unrecht, und von Gott gebraucht wurde, um nachher zum Retter seines Volkes zu werden, der es geschafft hat, sich mit seinen Brüdern zu versöhnen, der es geschafft hat, im Dienst für Potiphar auch sexuellen Versuchungen zu widerstehen. Und wo ich sage, Mensch, von dem Josef, da kann ich ganz viel lernen. Das ist so ein leuchtendes Vorbild. Ich denke an den Paulus, der unermüdlich die Welt bereist hat, noch viel, viel mehr als ich. Heute steigt man in ein Flugzeug und fliegt nach China oder Südamerika. Der Paulus, der ist unter ganz großen Mühen Wege gegangen, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen, die noch nie von diesem liebenden, rettenden Gott gehört hatten, hat da Mühen auf sich genommen. Er schreibt ja davon in Wachen, in Hunger, in Durst, in Verfolgung, in Schlägen, auch bis hin zum Gefängnis von Gott gebraucht, um das Evangelium letztendlich auch nach Europa zu bringen, sodass wir heute Nachmittag alle dankbar hier sitzen dürfen, sagen, wie gut, dass es den Paulus gegeben hat, der damals sich nach Europa aufgemacht hat und uns das Evangelium gebracht hat. Können wir dankbar für sein. Es gibt aber auch Menschen in der Schrift, wenn ich es lese, wie sie sich verhalten haben, die machen es mir zum Teil so schwer, hinzuschauen, dass ich am liebsten ausrufen möchte, wie kann er nur? Der Titel für diesen Bibelnachmittag heute, wie kann er nur, die mich in ihrem Verhalten so aufregen, bis ich an den Punkt komme, wo ich sage, das ist ja wie ein Spiegel, den Gott mir vorhält. Da erlebe ich eine Person, die mich wahnsinnig aufregt und dann im zweiten Blick merke ich, ich bin ja keinen Deut besser als diese Person. Von dieser Person kann ich auch ganz, ganz viel lernen, weil Gott mir den Spiegel vorhält und sagt, Gerald, guck mal, so bist du eigentlich auch. Schau doch mal, was für einen Weg diese Person gegangen ist und schau mal, wie ich meinen Weg mit dieser Person gegangen bin. Und heute Nachmittag gucken wir uns zwei Abschnitte an aus dem Leben von Jakob, die uns ein Stück weit zeigen, welchen Weg Jakob mit seinem Gott gegangen ist oder vielleicht auch ohne seinen Gott und wie Gott darauf reagiert hat und wie Gott damit umgegangen ist. Wir beginnen gleich mit einem Abschnitt aus 1. Mose 28. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, würde ich mich freuen, wenn Sie die aufmachen. Es wurde auch angeboten eben von den Schwestern. Es gibt Leihbibeln. Also wer jetzt sagt, oh nee, ich hatte mich auf die PowerPoint verlassen, tut mir leid. Einfach, wer möchte, darf auch gern dann zur Bibel, zur geliehenen Bibel greifen. Was wir gleich lesen, ist ein Abschnitt, wo Jakob schon eine bestimmte Situation in seinem Leben erlebt hat. Wir kennen ihn relativ gut, weil das Alte Testament, erste Buch Mose, viele, viele Kapitel darauf verwendet, diesen Jakob zu beschreiben. Er ist eine Gebetserhörung. Seine Mutter Rebekka war unfruchtbar und der Isaak betet für seine Frau, dass sie doch Kinder haben möge. Kinderlosigkeit damals war eine ganz große Schande. Rebekka wird schwanger, sie bekommt Zwillinge. Und da meine zwei Jüngsten, also die Nummer 6 und die Nummer 7, das sind auch Zwillinge, kann ich das relativ gut nachempfinden, wie es sich anfühlt, so eine Zwillingsgeburt. Ja, wer kommt da als erstes raus? Und wir wissen es alle, der Jakob eben als Zweitgeborener und doch nicht Zweitgeborener erhält die Verse seines Bruders Esau und bekommt den Namen bei der Geburt Jakob. Jetzt, warum heiße ich Gerald oder auch noch Gerald Müller? Keine Ahnung, kann passieren. In diesen Zeiten hat der Name immer eine Bedeutung. Name ist nicht einfach nur fürs Einwohnermeldeamt, sondern Name ist Programm. Und er kommt als Fersenhalter auf die Welt und sein Papa Isaak sagt, ja, das ist aber ein Fersenhalter. Seltsamer Name. Fersenhalter bedeutet nichts anderes als Trickser, Betrüger, einer, der versucht, einem anderen zum Stolpern zu bringen, hinterlistig, Kurvendreher, Ränkeschmied. Das steckt alles in dem Namen Jakob. Der Prophet Jeremia sagt, das Menschenherz ist hinterlistig. Oder in Jeremia 17, das Menschenherz ist arglistig. Da steht im Hebräischen das Wort, das Menschenherz ist ein Jakob. Das ist unser Herz. Und so heißt dieser Mann Jakob. Sein Leben hat es bewiesen. Er sozusagen nutzt den riesen Bärenhunger von seinem Bruder Esau, um das Erstgeburtsrecht sich rüberzuholen. Zusammen mit seiner Mutter belügt er seinen Vater und erschleicht sich auch noch den Erstgeburtssegen. Das sind also zwei verschiedene Dinge, das Erstgeburtsrecht und der Erstgeburtssegen. Und jetzt ist der Esau so zornig, dass er seinen Bruder umbringen will. Er sagt, lass den Papa erstmal sterben, aber danach bist du dran, Jakob, ich bring dich um. Und die Rebekka schaut, dass ihr Jakob am Leben bleibt. Sie rät ihm, geh für eine kurze Zeit zu deinem Onkel Laban, bring dich in Sicherheit und dann ist die Sache hier verraucht, da wächst Gras drüber und dann kommst du wieder und dann ist alles in Ordnung. Erste Lektion, die wir heute Nachmittag lernen, über einen Groll zwischen Menschen wächst kein Gras. Wenn wir die ganze Lebensgeschichte vom Jakob und vom Esau uns angucken, die Rebekka hatte total Unrecht. Es ist nie Gras über diese Sache gewachsen. Wenn hier jemand ist, der sagt, ja, die Zeit heilt alle Wunden, lass mal Gras drüber wachsen. Ich möchte Sie bitten, von Jakob und Esau zu lernen, sich zu versöhnen. Wenn es irgendwo Streit gegeben hat, wenn es irgendwo Unrecht geschehen ist, wenn jemand das Gefühl hat, Unrecht behandelt worden zu sein, wenn jemand im Streit lebt mit seinen Nachbarn, in der Familie, mit Arbeitskollegen, erster Rat oder Aufforderung, was wir von den beiden Brüdern lernen können, schauen Sie, dass Versöhnung möglich ist, dass die Sache geklärt wird. Die Zeit alleine macht diese Dinge nicht wieder gut. Jakob flieht, er fürchtet um sein Leben, das ist eine weite Strecke, die er zu gehen hat bis zu seinem Onkel Laban, das ist Wüstengegend und das, was wir jetzt lesen, ist eben die Situation, wo er jetzt zum ersten Mal nach diesen ganzen Ereignissen in seiner Familie alleine bleibt. 1. Mose 28, ab Vers 11. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden, und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Wie kann er nur, frage ich mich in Bezug auf Gott. Der Jakob ist alleine, der Jakob hat Angst, Angst vor seinem Bruder, der ihn umbringen will, Angst vor einer ungewissen Zukunft. Er weiß nicht, ob er diesen Ort erreichen wird, ob es wirklich ein Ort der Sicherheit ist. Überfälle gab es auch ständig zu dieser Zeit. Angst offensichtlich auch vor Gott, denn er freut sich im ersten Moment nicht besonders, dass Gott ihm hier erscheint. Da reden wir gleich noch drüber. Aber Gott begegnet ihm. Und ihr habt gehört, was Gott zu ihm sagt. Und wenn ich Gott wäre, dann hätte meine kleine Ansprache an den Jakob aber so anders geklungen als das, was Gott sagt. Ich hätte gesagt: Jakob, was tust du hier? Wie kommst du hier hin? Was hast du hier überhaupt zu suchen? Ich hatte doch eine Segenslinie angefangen von Abraham über Isaak. Es gab Verheißungen, dass aus deiner Familie das Volk Gottes hervorgehen sollte. Ich hatte diesen Segen schon deiner Mutter mitgeteilt. Die wusste genau Bescheid, dass das so kommen sollte. Und du mit deinen ganzen Tricksereien bringst dich in eine Situation, wo du jetzt fliehen musst. Du hast meine ganzen Pläne durcheinander gebracht. Was soll denn jetzt werden? Was tust du hier? Ich sage dir, Jakob, ab nach Hause, versöhn dich mit deinem Bruder, bring die Sache in Ordnung und dann fangen wir nochmal neu an und machen genau da weiter, wo wir aufgehört hätten. Das hätte ich zu dem Jakob gesagt, wenn ich einen guten Tag gehabt hätte. Aber Gott tut es nicht. Wie kann Gott seinem Knecht so begegnen, wie wir es hier in seinem Wort lesen? Kein Vorwurf, keine Vorhaltungen über die Sünde, die Jakob begangen hat. Mit dem Lügen und mit dem Betrügen, mit dem Übervorteilen, mit dem Ausnutzen seines Bruders und. Kein Vorwurf von Gott. Wie kann er nur? Gott knüpft genau da an, wo er mit seinem Jakob weitermachen möchte und gibt ihm die größten Verheißungen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Er verspricht ihm Schutz. Er gibt ihm die Verheißung, die wir auch aus dem Neuen Testament kennen, wie Jesus selber sie uns gibt, wo er Gott hier in Vers 15 verspricht: Ich siehe, ich bin bei dir. Jesus selber hat es bei seiner Himmelfahrt gesagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das ist eine Zuwendung, ein Trost, eine Kraftquelle, von der wir auch heute zehren können, wo wir erleben, dass Gott sich uns zuwendet und uns seine Gegenwart in unserem Leben verspricht, obwohl wir sie überhaupt nicht verdient haben. Ein Gott, der die Sünde nicht vorhält, sondern der sagt: Ich habe einen Plan. Und auch wenn du Murks gemacht hast, wenn du hier im Zickzack läufst und deine eigenen Wege gehst, deine krummen Wege gehst, ich komme zum Ziel mit dir als Person und mit dem, was ich als Plan für mein Volk und für diese Welt habe. Gott selber erscheint dem Jakob hier im Traum, oben an der Spitze einer Himmelsleiter. Und das ist so schön auch bei dem Pastor oder Pfarrer Wilhelm Busch zu lesen, wie er sagt: Eines der schönsten Dinge, die er entdeckt hat, als er zum Glauben durchgebrochen ist, zum Glauben an Jesus Christus, nämlich Jesus Christus selbst in ganz, ganz vielen Stellen des Alten Testaments entdecken zu dürfen. Wege zum Kreuz nennt er das. Und er sagt, hier erscheint Gott mit dieser Himmelsleiter und macht deutlich, es ist eine Leiter oder eine Treppe oder auch so eine Art Anbetungstempel, wie wir das aus babylonischer Zeit kennen, eine Zikkurat, die möglichst weit hoch reichen musste und dann vorne drauf so eine steile Treppe hat. Und er sagt, wenn der Mensch sich versucht, eine Leiter, eine Treppe zum Himmel zu bauen, das haben wir erlebt beim Turmbau zu Babel, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir als Menschen brauchen einen Gott, der uns von oben nach unten entgegenkommt, der diese Leiter vom Himmel zur Erde baut. Der heruntergekommene Gott, der zu uns herabkommt und sagt: Ich wende mich meinem Menschen zu. Zu mir nach oben steigt keiner hinauf. Ich gehe zu dem Menschen nach unten, in die Nacht seiner Seele, in die Tiefe seiner Angst, in eine Situation, wo dem Jakob sein ganzes Leben zerbricht, wo ihm die besten Pläne in der Hand zerbröseln wie so ein brüchiges Gefäß und es bleibt nichts übrig außer Scherben. Und ich selbst darf auch sagen, Gott ist ein Gott, der in unsere Lebenssituation hineinkommt, der nicht da oben steht und sagt, erstmal Perfektion, erstmal Leistung, erstmal Heiligung, erstmal zeigen, was du drauf hast und dann kann ich vielleicht was mit dir anfangen. Sondern ein Gott, der hineinkommt in unseren Zerbruch, der Jakob, der hat so einen Murks gemacht, dass wir sagen, wie kann er nur? Er kannte doch Gott, er hatte von Abraham und von Isaak doch vielleicht wenigstens eine Idee, wer Gott ist und wie Gott ist. Und Gott sagt, Jakob, so viel ist kaputt gegangen in deinem Leben, so viel ist Murks geworden, so viele kluge Pläne, die du aufgestellt hast, sind verdorben, weil du sie in eigener Kraft und eigener Klugheit und eigener Schleue noch irgendwie hinbekommen wolltest. Und in diese Lebenskrise hinein kommt Gott, ohne Vorwürfe, ohne ihn zu richten, ohne ihn zu verurteilen oder zu sagen, dich kann ich nicht mehr brauchen, Jakob. Ich suche mir einen anderen, einen, der wirklich treu ist, einen, der wirklich Kraft hat und einen, der wirklich abhängig ist von mir. Gott ist kein Gott, der seinen Knecht verwirft und sagt, mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Sondern er kommt, er zeigt sich Jakob in der Nacht seines Lebens, in der Einsamkeit, in der Angst kommt Gott und sagt, ich bin bei dir auf diesem Weg, den du jetzt gehst. Ich will dich behüten, überall wohin du gehst. Und ich werde dich in dieses Land hier zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Gott wird zum Ziel kommen mit seinen Plänen für diese Welt, für sein Volk und für diesen Jakob. Und Jakob wacht auf. Und ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass er zunächst mal in den Staub fällt und sagt, oha, Gott, wir haben so viele Situationen, wo Menschen gesagt haben, ich bin Gott begegnet, dass ich überhaupt noch am Leben bin, ist ja schon ein Wunder. Und die bereuen in Staub und Asche. Und vielleicht hätte er auch sagen können, das ist ja wunderbar, was Gott mir hier verspricht. Der lebendige Gott hat mir versprochen, mich zu beschützen, mich zu versorgen, mit mir zu sein auf dem Weg dorthin und mich wieder nach Hause zu bringen. Also ein bisschen Dankbarkeit wäre, finde ich, beim Jakob angemessen gewesen. Aber wir merken, wie ich es eben gesagt habe, er hat nicht nur Angst vor seinem Bruder, er hat nicht nur Angst vor der Zukunft, sondern er hat auch Angst vor Gott, weil er diesen Gott nicht kennt. Jakob hat in dieser Situation noch gar nicht angefangen mit Gott. Er sagt nämlich, wie furchtbar, das hier ist das Haus Gottes. Erinnert euch mal an Abschnitte aus Psalm 26, Psalm 27, Psalm 84. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus Gottes gehen. Normalerweise, auch für die Menschen im Alten Testament, war das eine Freude, zum Haus Gottes zu gehen. Und Jakob sagt, wie furchtbar, der lebendige Gott ist hier. Er kennt diesen Gott überhaupt nicht. Er hat noch gar nicht mit diesem Gott angefangen. Und das ist die große Gefahr, dass wir von Gott irgendwie ein vages Bild haben und sagen, ja, das ist der Gott, der in meiner Gemeinde gepredigt wird. Das ist der Gott, von dem meine Oma mir immer erzählt hat. Das ist der Gott, von dem ich immer in der Sonntagsschule gehört habe. Das ist der Gott, zu dem meine Eltern abends immer gebetet haben, bevor wir schlafen gegangen sind. Aber der Jakob, so wie ein solcher Mensch, er kann nicht sagen, das ist mein Gott. Und das ist das Entscheidende, wozu ich auch heute Nachmittag jeden einladen möchte. Kennen wir Gott so, dass wir sagen können, du bist mein Gott. Nicht der Gott meiner Vorväter. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder und wir brauchen die persönliche Beziehung zu diesem lebendigen Gott, um sagen zu können, meine Sünden sind vergeben, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Der Gott, der diesen Jesus Christus in die Welt gesandt hat, das ist mein Gott. Dass wir keine Furcht mehr haben müssen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil wir so ein ganz vages Bild haben und auch ein beängstigendes Bild von Gott, sondern dass wir uns freuen können, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Tatsächlich glaube ich, dass diese Himmelsleiter ein Symbol ist auf das Kreuz, an dem Jesus Christus später gestorben ist, weil es zeigt, Gott kommt zu uns Menschen. Gott ist ein Gott, der die Versöhnung wünscht mit seinen Geschöpfen und der uns in Jesus Christus und diesem Kreuz von Golgatha entgegengekommen ist, um den Weg zum Himmel wieder frei zu machen. So wie Jesus sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, dass wir danken können, dass Gott uns diesen Weg, diese Treppe gebaut hat, wo wir zum Vater kommen dürfen. Ich bin die Tür, dass die Tür zu Gott, dem Vater, offen ist und wir sagen dürfen, danke Gott, dass du uns diese Tür geöffnet hast. Aus eigener Kraft hätten wir das nie geschafft. Und der Herr Jesus selber bezieht sich auf diese Szene, wie ich glaube, im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 51. Da ist er im Gespräch mit Nathanael. Nathanael lobt Jesus und sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und Jesus antwortet dann, du wirst Größeres als dieses sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Und ich glaube, dass Jesus hier dieses Bild von Jakob vor Augen hatte, dass eben in Jesus Christus der Himmel für uns geöffnet ist, wenn wir im Glauben auf Jesus vertrauen. Was mich schockt als nächstes, ist die Reaktion Jakobs. Nicht nur, dass er sich fürchtet, weil er merkt, der lebendige Gott ist hier. Er richtet ja diesen Stein auf und gießt Öl darauf und er gibt dem Ort einen neuen Namen, nicht mehr Luz soll er heißen. Luz bedeutet wohl angeblich so viel wie Trennung, sondern Bethel. Haus Gottes wird ja auch später in der Geschichte Israels noch eine ganz wichtige Rolle spielen, Haus Gottes. Aber jetzt fängt er an und verhandelt mit Gott und stellt Bedingungen. Und wieder muss ich sagen, wie kann er nur? Er sagt nämlich, angesichts dessen, was Gott ihm schon alles versprochen hat, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, wenn Gott mir Brot zu essen gibt und Kleidung anzuziehen und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll er mein Gott sein. Er verhandelt mit Gott. Wer Gott nicht kennt, der fängt vielleicht an, mit Gott zu feilschen, wie so ein orientalischer Teppichhändler und sagt, wir machen einen Deal. Du sollst mein Gott sein, wenn du folgende Bedingungen erfüllst. Ich will was zu essen, ich will Klamotten, ich will Schutz. Und ich gebe dir noch einen Bonus. Wenn das alles eintritt, gebe ich dir nämlich den Zehnten. Das bedeutet, lieber Gott, ich habe eine ganz tolle Idee. Du bekommst den Zehnten, überleg doch mal, ab jetzt, je mehr du mir gibst und ich gebe dir den Zehnten zurück, umso mehr bekommst du ja auch wieder. Das ist so wie, wenn ich sage, lieber Gott, gib mir doch einen Lottogewinn. Ich gewinne jetzt die 90 Millionen, wie gerade am Samstag jemand in Nordrhein-Westfalen. Den Zehnten, das heißt 9 Millionen für die Eitlinger Schwestern. Und die restlichen 81 Millionen, die kann ich ja dann behalten. Wir hatten ja den Deal, du kriegst den Zehnten, ich den Rest. Und je mehr du mir gibst, umso mehr für dich. Also er klopft da noch so einen Bonus obendrauf. Gott soll für ihn Männchen machen und dann sollst du mein Gott sein. Und das bricht einem fast das Herz, dieses Misstrauen, das Jakob seinem Gott gegenüber hat. Statt sich in die Arme Gottes zu werfen und zu sagen, einen solchen Gott habe ich, der meiner Sünden anscheinend nicht mehr gedenkt, für den das in der Vergangenheit liegt und der mir seine Gegenwart versprochen hat für alle Zukunft. Diesem Gott kann ich vertrauen, fängt er an und verhandelt und feilscht und stellt hier die Bedingungen wie für einen Vertragsabschluss und bietet da noch so einen Bonus an. Das tut einem geradezu weh. Er kennt diesen Gott nicht. Jakob hat noch nicht mit Gott angefangen. Das müssen wir uns bewusst machen, dass das kein Automatismus ist, wenn wir viel von Gott reden. Es ist wichtig zu wissen, der lebendige Gott ist mein Gott. In Jesus Christus gehöre ich zu diesem Gott und ich darf ihm vertrauen. Er hat mir in Matthäus 6 versprochen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Was seid ihr besorgt um Nahrung? Was seid ihr besorgt um Kleidung? Gott sorgt doch für euch. Wenn er die Natur so versorgt und so schön gestaltet, die Blumen und für alles Sorge trägt, ihr seid doch seine Kinder. Gott sorgt für euch. Und da dürfen wir drauf bauen, dass wir die Verheißungen Gottes haben im Neuen Testament, in Jesus Christus. So haben wir es erlebt in den Jahren, wo wir im Missionsdienst waren, dass wir nie an den Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, Gott hat uns verlassen. Gott ist nicht treu im Halten seiner Verheißungen, sondern wir haben erlebt, der lebendige Gott ist da und steht zu seinen Verheißungen und wir dürfen ihn an seine Verheißungen erinnern. Wir schließen diese Szene. Wir brauchen das im Hinterkopf, um zu wissen, Jakob hat noch nicht mit Gott angefangen. Wir erleben Gott, der dem Jakob in großer Gnade begegnet und ihn nicht verwirft, sondern mit ihm weitermacht und ihm eine neue Chance bietet. Das nehmen wir mit für uns von hier heute Nachmittag, von jemandem, der vielleicht bei sich selber denkt, ich habe so viel Murks gemacht. Mir sind Dinge zerbrochen im Leben, Beziehungen zerbrochen, Chancen, mich einzubringen. Ich habe Probleme, Arbeitsstelle, egal was. Ich habe Menschen verletzt. Ich habe Fehler gemacht. Wir dürfen in Jesus Christus zu Gott zurückkommen und darauf vertrauen, dass er uns nicht verwirft, sondern neu mit uns anfängt, weil er uns in Gnade begegnet in Jesus Christus, der sein Leben gelassen hat für uns auf dem Kreuz. Die nächsten 20 Jahre, es dürften den meisten von Ihnen geläufig sein, was im Leben von Jakob passiert. Er zieht weiter, er kommt an einen Brunnen und Liebe auf den ersten Blick. Er erblickt die Rahel, die ihm so sehr das Herz abgewinnt, dass er erstens Superman-Kräfte entwickelt und den Brunnenstein wegrollt und die Tiere drängt. Er redet mit seinem Onkel Laban. Alle sind happy und er verspricht 7 Jahre Dienst für die Rahel, um sie heiraten zu dürfen. Der Betrüger wird betrogen, sein Onkel Laban gibt ihm in der Hochzeitsnacht die Lea, sodass er nochmal 7 Jahre um die Rahel dient, sodass er in der Hochzeitsnacht, also eine Woche später, schon mit 2 Frauen verheiratet war. Und nach den 14 Jahren ist ihm klar, ich muss ja auch für meine Zukunft sorgen, ich muss mir Herden aufbauen, nochmal 6 Jahre Dienst, insgesamt 20 Jahre, wo er fast wie ein Sklave schuften muss für seinen Onkel, der ihn so richtig ausnutzt, bevor er an den Punkt kommt, wo er sagt, es ist Zeit zu gehen. Der Onkel hat meine Verträge geändert, hier läuft manches schief, er hat auch ziemlich Stress in der Familie mit seinen 2 Frauen und den 2 Nebenfrauen, das ist alles sehr anstrengend, auch schmerzlich zu lesen. Aber tatsächlich, Gott erscheint ihm und sagt, ja, Jakob, es stimmt, es ist Zeit, wieder nach Hause zu gehen. Jakob macht sich auf, seine Frauen sagen, ja, wir gehen mit, das stimmt, unser Vater ist nicht mehr so freundlich, wie es mal am Anfang aussah und gemeinsam fliehen sie. Es gibt noch einen großen Streit, weil die Rahel den Hausgötzen von ihrem Vater geklaut hat. Und der Laban stürmt hinterher, er will den Jakob ans Leder. Und da stellt sich Gott davor und sagt, Laban, du darfst diesen Jakob nicht antasten. Das ist mein Knecht, versöhn dich mit ihm, es darf hier nicht zum Krieg mit Jakob kommen. Und der Laban muss also tatsächlich die Finger vom Jakob lassen. Und dann kommen wir eben in die Situation, wo Jakob zum ersten Mal betet. Jetzt habe ich ja eben gesagt, wir dürfen Gott an seine Verheißungen erinnern. Das, was er im Neuen Testament und an vielen Stellen der Bibel versprochen hat, wie ein Gebet hernehmen und sagen, Vater, du hast es versprochen, es steht in deinem Wort. Vielleicht ein Wort wie, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder auch im Alltag, sucht, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Dass wir immer wieder sagen dürfen, du hast es versprochen. In Kapitel 32, 1. Mose 32, da betet Jakob zum ersten Mal. Zum ersten Mal betet Jakob in der Not seiner Seele. Dieses Gebet ist es wert zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Das möchten wir jetzt heute Nachmittag nicht tun. Aber tatsächlich erleben wir einen Mann, der wieder angekommen ist in Einsamkeit, in der Angst vor seinem Bruder. Er hat nämlich gehört, dass der Esau ihm mit 400 Kriegsleuten entgegenkommt. Und da hätte ich auch Angst gehabt. Der Jakob schickt Geschenke voraus, um den Esau irgendwie zu beruhigen. Eine Herde Schafe, eine Herde Ziegen, eine Herde Kühe, eine Herde Kamele. Hunderte von Tieren in kleinen Gruppen, die dem Esau entgegenkommen, immer begleitet von einem Knecht, der sagt, das ist ein Geschenk für dich von deinem Knecht Jakob, bitte, bitte nicht mehr böse sein. So versucht er, den Esau zu beruhigen. Also auch hier wieder, Jakob hat an der Stelle noch nicht gebetet, sondern er versucht erstmal die Sache selber zu regeln. Zum guten Schluss teilt er seine Herde und sagt, die ganze Hälfte geht da lang, die andere Hälfte geht da lang. Wenn Esau eine Hälfte erwischt beim Angriff, bleibt mir immer noch die andere Hälfte. Also wie so ein Investmentbanker, der sagt, also wenn ich heute alles auf Aktien setze, mal gucken, wie das so wird mit dem Coronavirus und so weiter. Die Weltmärkte brechen ein. Lieber splitten. Ich mache in Immobilien und Aktien und in Gold. Ja, so. Und dann bin ich schon mal sicher, dass ich nicht alles verliere, wenn die Märkte zusammenbrechen. Und so macht es der Jakob auch. Ich bringe das irgendwie in Sicherheit. Ich regel das, dass ich nicht alles auf einen Schlag verliere. Und dann betet er. Und er betet zu Gott und sagt, du hast doch versprochen, mich zu behüten. Bitte pass auf mich auf. Und Gott antwortet. Wie kann er nur? Ist die Frage, die wir uns heute Nachmittag stellen. Endlich betet der Jakob. Endlich betet er zu diesem Gott, von dem er eine Ahnung hat, eine vage Ahnung hat. Aber Gott reagiert ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Und als wir uns das vorstellen würden. 1. Mose 28, ab Vers 22. Und so zog das Geschenk vor ihm her, er aber übernachtete in jener Nacht im Lager. Und er stand in jener Nacht auf und nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabok. Er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorüberkam, und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hat. Jakob ist allein in der Nacht, ganz ungewöhnlich. Er hat seine Frauen und Kinder und die Herde noch in der Nacht über diese Furcht gebracht. Also das, irgendwas muss bei ihm vorgegangen sein. Vielleicht hat die Angst ihn völlig schlaflos gemacht. Er schickt sie über die Furcht. Er bleibt alleine zurück. Und vielleicht ist genau dieser Moment des Alleinseins und der Angst der Moment, wo Gott uns auch in unserem Leben wieder neu begegnet. Aber, und deshalb sage ich, wie kann er nur? Gott springt ihn an. Ich weiß nicht, was das für den Jakob bedeutet hat. Ich vermute, dass er gedacht hat, jetzt hat der Esau mich erwischt. Jetzt ist es passiert. Entweder der hat jemanden vorgeschickt, der mich hier in aller Stille abmurkst, so einen Geheimagenten, oder der Esau selber hat mich gepackt. Er kann nicht mal erkennen, mit wem er in der Dunkelheit ringt. Da ist ein Mann, der ihn anfällt und ihn zu Boden reißt und mit ihm ringt für den Rest dieser Nacht, bis die Sonne aufgeht. Und da ist Gott selber dran an seinem Mann. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Es war jedenfalls kein Wrestling, also so ein Schaukampf, wo zwei oder drei oder vier Leute aufeinander einprügeln. Das ist aber nur so ein Schaukampf, das ist alles abgesprochen. Sondern Gott selber ist dran an diesem Jakob und ringt ihn zu Boden und hält ihn fest. So als ob Gott uns festhält und sagt, du entkommst mir nicht, ich halte dich. Und der Jakob will sich frei machen und er strampelt und ringt. Und es heißt von diesem Mann, es ist ein Engel oder ein Engel Gottes. Und wir wissen, dass der Engel Gottes im Alten Testament die Offenbarung Gottes oder auch die Offenbarung Jesu Christi ist, wenn er Menschen begegnet. Er ringt mit Jakob und da heißt es, und er übermochte ihn nicht. Der allmächtige Gott schafft es nicht, einen Mann im Ringkampf zu schlagen. Was Gott hier sagen möchte, ist ganz einfach, Jakob, du bist noch viel zu stark. Du bist noch viel zu stark. Du meinst, dass du die Dinge in deiner eigenen Kraft lösen kannst. Du meinst, dass du es selber hinbekommst. Du bist so überzeugt von dir selbst, von deiner Schlauheit, von deinem Ränkeschmieden, von deinen Bestechungsgeschenken, von deinem, wie du beim Labern die Tiere dir geschnappt hast und so reich geworden bist und. Du bist noch viel zu stark. Und jetzt schlägt Gott dem Jakob auf dieses Hüftgelenk. Das ist da, wo der Ischiasnerv sitzt. Hat hier schon mal jemand Ischias gehabt? Ich sehe Hände nach oben gehen. Das tut so ein bisschen weh, gell? Das tut unglaublich weh. Gott fügt seinem Diener einen Schlag zu. Er fügt seinem Diener einen Schmerz zu, der unglaublich weh tut. Und schwächt ihn damit. Der Jakob wird ab diesem Moment eingeschränkt sein, gehbehindert sein. Er wird nie mehr normal laufen können. So hat Gott ihm hier diesen Schlag versetzt, weil Jakob noch zu stark war. Und ich sage das mit ganz großem Respekt. Ich musste im Leben noch kein Kind hergeben und beerdigen. Man hat zwar Unfälle gehabt, aber immer wieder auch eine Wiederherstellung erlebt. Es gibt ja Situationen von Schmerz, Krankheit, Verlust, wo wir vielleicht sagen, Gott, wie kannst du nur? Habe ich dir nicht treu gedient all die Jahre? Habe ich dir nicht mein Bestes zur Verfügung gestellt? Warum reißt du mich zu Boden, fügst mir Schmerzen zu, umklammerst mich, dass ich nicht weg kann, dass ich nicht mehr atmen kann? Gott ist an uns dran. Und das ist eine ganz schwere Lektion. Wir haben uns im Jahr 2019 ganz viel mit dem Thema Leid im Leben von Christen, im Leben von Geschwistern beschäftigt. Wir haben selber den Papa von Lilian, von meiner Frau, beerdigt letztes Jahr im März, der im Frieden, im Glauben an Jesus heimgehen durfte, aber auch viele andere Situationen, wo Geschwister im näheren Umfeld durch ganz, ganz schweres Leid gegangen sind. Krankheitsnöte, Beziehungsstress, vielleicht die Geburt eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen, mit Einschränkungen, wo man weiß, das wird jetzt unser ganzes Leben ab jetzt prägen. Und wir sagen, Gott hat uns eingeschränkt, eingezwängt, Schmerzen zugefügt. Ist es ein Gott der Liebe? Ist es mein Vater, der so mit mir umgeht? Darf Gott sich so verhalten uns gegenüber, wenn wir sagen, dass wir seine Kinder sind? Ich finde, das ist eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist. Hiob hat auch nicht gesagt, der Herr hat gegeben, der Teufel hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Gott darf sich so verhalten, weil er Gott ist. Und die Frage, die sich hier stellt, an dieser Stelle ist, sind wir auch dann bereit, Gott zu dienen, als dem lebendigen Gott, seinen Sohn Jesus Christus als Herrn anzuerkennen, wenn wir im Augenblick keinen Vorteil davon haben. Der Jakob in 1. Mose 28 wollte etwas von Gott. Er wollte Kleidung, er wollte Nahrung, er wollte Schutz. Er wollte etwas von Gott. Er konnte erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. So einem Gott möchte ich auch gerne dienen, der mir das gibt, worum ich ihn bitte. In dieser Passage stellt sich die Frage, ist es mir genug, mit einem solchen Schlag an der Hüfte, sodass ich nicht mehr stehen oder gehen kann vor Schmerzen, mich diesem Gott an den Hals zu hängen und zu sagen, dich brauche ich. Ich hänge mich an dich, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich will diesen Gott selber als meinen Gott. Ich will nicht etwas von dir, was ich unbedingt bekommen will, sondern ich will dich selbst als den Gott meines Lebens. Auch wenn ich durch diese Täler gehe, durch diese Finsternis, durch diese Angst, durch diese Schmerzen, durch dieses Leid. Du sollst mein Gott sein. Wie gesagt, ich sage das mit großem Respekt. Ich glaube, dass viele andere wesentlich mehr Leid und Bürde auf der Schulter haben, als ich mir vorstellen kann. Aber das möchte ich mitnehmen aus dieser Passage, dass wir wegkommen von einem Bild, Gott muss mir etwas geben oder ich wünsche mir, dass Gott mir etwas gibt und Gott tut es auch gerne. Er gibt auch die Fülle. Und hinkomme an den Punkt, wo ich sage, ich klammere mich an diesen Gott. Ich habe keine andere Hoffnung. Ich brauche diesen Gott für mein Leben. Nur dort liegt der Segen. Nur so kann ich leben. Und jetzt kommt Gott und sagt, wer bist du nochmal? Also er fragt nicht, also im Deutschen steht natürlich, wie heißt du, aber im Hebräischen eigentlich, wer bist du nochmal? Und jetzt muss nochmal so ein Bekenntnis kommen von dem Jakob, wo er sagt, ich bin der Jakob. Ich bin der Überlister, ich bin der Kurvendreher, der Betrüger, der Fersenhalter, das bin ich. Und dann sagt Gott, ich habe ein neues Leben für dich. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen. In diesem Augenblick, wo Gott ihn so schwach gemacht hat, wo Gott ihm so viele Schmerzen zugefügt hat und wo der Jakob hilflos geworden ist, der geht ab jetzt am Stock. Da sagt Gott, und jetzt fange ich nochmal ganz neu mit dir an. Du wirst ab jetzt Kämpfer Gottes heißen, Israel. Du hast mit Gott gekämpft, aber du wirst auch für mich kämpfen in dem Land, wo du hingehst. Und ich habe noch Großes mit dir vor und er erneuert seinen Segen. Segen heißt nicht unbedingt, dass alles glatt geht. Überleg mal, wie es mit dem Jakob weitergeht. Er geht in dieses Land. Bei der Geburt seines jüngsten Kindes stirbt seine Lieblingsfrau. Seine Tochter wird vergewaltigt. Seine Söhne werden zu Mördern aus Rache für diese Vergewaltigung. Sein Sohn Josef wird gekidnappt und er muss sein Leben lang mit dem Gedanken leben, dass er von einem wilden Tier gefressen worden ist. Segen heißt nicht, dass immer alles glatt geht. Segen heißt zu wissen, dass der lebendige Gott da ist und dass er mein Gott ist und dass er Herr über mein Leben ist und dass ich auch dann nicht mutlos werde, wenn er mir viel zumutet, sondern dass ich vertrauen darf, dass ich ein Gefäß Gottes, ein Werkzeug Gottes sein darf. Kämpfer will ich jetzt nicht sagen, das klingt so martialisch, ja, so mit Schwert und für den König, für sein Schwert, das den Feind, das Fürchten lehrt, heißt es in dem einen Lied. Aber dass ich Werkzeug Gottes, Gefäß Gottes, gefüllt mit seiner Liebe sein darf, das Gott gebrauchen kann, nachdem er mich vielleicht vorher durch Tiefen geschickt hat, die ich mir selber nicht ausgesucht hätte. Der Jakob hat sich das auch nicht ausgesucht. Neulich sagte ein Freund zu mir, Gerald, auf seinen zwei gesunden Beinen ist der Jakob immer im Zickzack gelaufen, aber am Krückstock ist er plötzlich geradeaus gelaufen. Vielleicht muss Gott in unserem Leben noch mal ganz neu anfangen und sagen, ich habe einen Segen für dich. Ich wünsche mir eine ganz innige Beziehung zu dir. Aber vielleicht gehört dazu, dass wir vorher durch Tiefen gehen müssen. Und er segnete ihn dort und gibt ihm einen neuen Namen, ein neues Leben, einen neuen Auftrag. Das möchte ich mit euch zusammen heute Nachmittag hier mitnehmen. Ein Gott, der mehr für uns hat als nur materiellen Wohlstand, Versorgung, Schutz. Ein Gott, der uns eine Leiter gebaut hat vom Himmel zur Erde, nachdem wir gescheitert waren, mit all unseren religiösen Bemühungen eine Leiter zu ihm zu bauen. Ein Gott, der uns in Gnade begegnet und der sagen kann, ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten will ich nie mehr gedenken. Ich habe Auftrag und Zukunft für dich. Ich bin bei dir auf dem ganzen Weg, den du gehst. Ich bringe dich dahin, wo ich dich hinbringen will. Und dass wir im Kontrast zu der ersten Geschichte uns daran erinnern, dass wir einen Gott haben, der mit uns ringt, der uns verändern will, der uns umgestalten will in das Bild seines Sohnes. Das wird passieren, wenn wir bei ihm sind. Wir werden sein, wir werden ihm gleich sein. Aber der Prozess hier auf der Erde bedeutet, umgestaltet zu werden in das Bild seines Sohnes. Das kann schwere Zeit und Not beinhalten, aber ein Gott, der treu ist, der seinen Segen erneuert, der seine Verheißungen erneuert und der an jedem neuen Tag versprochen hat, treu an unserer Seite zu sein und uns die Kraft zu geben, die wir brauchen, auch wenn wir uns extrem schwach, unbeholfen und unbrauchbar fühlen. Ein Gott, der uns nicht verwirft, wenn wir sündigen oder Fehler machen, sondern der sagt, Hoffnung und Leben habe ich für dich. Ich bin dein Gott in Jesus Christus. Amen. Lieber himmlischer Vater, das ist nicht ganz leicht, sich vorzustellen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der uns als liebender Gott gerettet hat, der aber zum Teil auch sehr schwere Wege mit uns geht. Wir wünschen uns das anders, wir wünschen uns Wege, wo wir unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen, wo wir möglichst gesund sind, wo wir uns freuen, dass Frieden und Freiheit bei uns im Land sind, dass die Supermärkte voll sind, sauberes Trinkwasser, Strom, Wärme, Kleidung, es ist alles da. Das freut uns, wir danken dir dafür, das ist auch nicht selbstverständlich. Und wenn wir gesund und bei Kräften sind, wollen wir dir dafür Danke sagen. Wenn du uns auf Wegen führst, die uns schwerfallen, dann fällt es uns schwer, dafür zu danken, aber auch in diesen Augenblicken wollen wir dich loben und vertrauen, dass du es trotzdem gut mit uns meinst, dass deine Güte uns leitet und dass wir in der Hand des Töpfers sind, der uns umgestalten will in das Bild seines Sohnes und dass in diesem Prozess des Töpferns auch Druck aufgebaut wird, um Sachen zu verändern, zu formen. Wir wollen uns heute neu in deine Hand begeben, wollen dir Danke sagen für deine Treue, wollen dir Danke sagen für deinen Segen. Wir möchten uns stützen auf die Verheißungen deines Wortes, dass dein Sohn alle unsere Sünden getragen hat, dass dein Sohn bei uns ist alle Tage unseres Lebens, dass dein Sohn Wohnung gemacht hat in unserem Herzen durch den Heiligen Geist und dass er der kommende Herr und König ist, der auch heute schon über unser Leben regiert. Jetzt noch unsichtbar, aber dann werden wir ihn loben und preisen und auch verstehen können, warum du uns bestimmte Wege geführt hast. Wir wollen uns heute neu dir anvertrauen. Wir danken dir für die Ermutigung aus deinem Wort und bitten dich um Segen für diesen Tag und für die neue Woche. In Jesu Namen beten wir. Amen.